Die Grünen stecken in der Krise. Erst trat der gesamte Parteivorstand zurück, dann platzte auch noch die Ampelregierung. Und jetzt, 84 Tage vor den neuen Bundestagswahlen, dümpeln die Grünen bei 12% in den Umfragen. Seit 2 Wochen ist Franziska Brandner die neue Vorsitzende. Ihre Mission, die Partei retten. Herzlich willkommen zum Bildtalk, Frau Brandner.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Sie liegen in den Umfragen hinter CDU, AfD, SPD auf Platz 4. Ist es wirklich Ihr Wahlziel, Robert Habeck zum Kanzler zu machen?
Wir wollen, dass Deutschland wieder nach vorne kommt. Mein Ziel ist, dass dieses Land, unser Land wieder besser funktioniert, dass das Leben darin besser ist und dass wir gleichzeitig den Frieden in Freiheit in Europa sichern. Und das ist mein Wahlziel. Und ja, wir haben dafür einen Spitzenkanzlerkandidaten, Robert Habeck, der mit einer großen Mehrheit unserer Partei auch gewählt wurde, mit großer Geschlossenheit. Und jetzt gehen wir raus, erarbeiten uns wieder Vertrauen und zeigen, was auch in uns steckt.
Robert Habeck hat sich beim Parteitag selbst nicht Kanzlerkandidat genannt, sondern Kandidat für die Menschen. Wird denn auf den Wahlplakaten irgendwann Kanzler Habeck stehen?
Lassen Sie sich von den Wahlplakaten überraschen.
Jetzt ist es so, dass manche mutmaßen, dass das heimliche Wahlziel der Grünen doch eher ist, Juniorpartner von Friedrich Merz zu sein.
Wir kämpfen für starke Grüne, dafür trete ich an. Und wenn ich Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten wollte, dann wäre ich in der CDU und nicht bei den Grünen.
Was können Sie eigentlich mit Herrn Merz besser als mit Herrn Scholz?
Frieden, Freiheit in Europa und klar an der Seite der Ukraine stehen.
Das heißt, egal wie dann die Machtverhältnisse sind und wie gewählt wird, mit Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz könnte die Ukraine besser unterstützt werden.
Wir sehen gerade die Herausforderungen, die in der Ukraine bestehen. Es ist sehr beunruhigend, wie sich die Lage vor Ort in der Ukraine entwickelt. Es ist schmerzhaft zu sehen, wie nicht nur die Energieinfrastruktur zerstört wird, wie Kinder dort frieren, Krankenhäuser zerstört werden durch die Bombenangriffe Putins. Und natürlich wird das Szenario nicht leichter, wenn President-elect dann auch wirklich President Trump heißt. Und ich finde, dass eine der großen Fragen für uns in Deutschland ist, wie sichern wir unseren Frieden in Europa? Wie stellen wir sicher, dass Grenzen nicht verschoben werden können und dass wir gemeinsam mehr in unsere Sicherheit auch investieren müssen? Auch in diplomatische natürlich Beziehungen. Und da war ich überrascht, dass jetzt Kanzler Scholz zum Beispiel bei dem Treffen der nordischen, baltischen Staatschefs nicht war. Macron war dort. Wir haben hier eine Verantwortung in Europa und der stellen wir uns.
Das heißt, Olaf Scholz gefährdet die Ukraine mit seinem Kurs jetzt?
Olaf Scholz ist jemand, der als Kanzler in diesen schwierigen Zeiten natürlich auch an der Seite der Ukraine stand. Aber es gibt ja eine Debatte innerhalb der SPD über den richtigen Kurs. Das ist eindeutig offensichtlich, ja, wenn Sie sich auch anschauen, wo einzelne Landeschefs sich hinbewegen. Und deswegen ist es eine offene Frage, wo am Ende auch die SPD dabei steht.
Und da sehen Sie die CDU geschlossener?
Ach, auch bei der CDU gibt es Absatzbewegungen von einem Kurs, der klar die liberalen Demokratien stärkt. Das sehe ich auch mit Sorge.
Also ist Ihr Satz sozusagen, wer die Ukraine am meisten unterstützen will, muss Robert Habeck wählen?
Wer sich wirklich für ein Europa einsetzt, was uns schützen kann in diesen schwierigen Zeiten, der sollte Grün und Robert Habeck wählen.
Jetzt ist Robert Habeck ja seit 3 Jahren Wirtschaftsminister und die Wirtschaft bricht gerade ein. Wie viel Schuld tragen eigentlich die Grünen an diesem Absturz?
Die Situation unserer Wirtschaft ist nicht einfach. Sie hat eine herausfordernde Phase. Die Gründe sind ja unterschiedlich. Ein Teil ist, wir sprachen gerade über den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Die Aufgabe, die wir hatten, uns unabhängig zu machen von russischem Gas, war nicht leicht. Wir haben sie gut gemeinsam gemeistert. Aber natürlich gibt es auch schon strukturelle Herausforderungen, die älter sind. Die Infrastruktur in dem Land, die bröselt, ja, die Brücken, die nicht gut genug finanziert sind. Wir haben die Aufgabe der Digitalisierung. Da sind wir einfach 10 Jahre hinten an, wenn man sich andere europäische Länder anschaut. Und das sind Aufgaben, die wir angegangen sind. Da sind wir noch nicht am Ende. Deswegen bleibt viel zu modernisieren in diesem Land. Aber was nicht hilft, ist beim Status quo zu verharren oder wieder zurückzugehen zu den alten Technologien, die auf der Welt nicht mehr nachgefragt sind.
Aber der Absturz war ja jetzt und oder der findet gerade statt. Und mit dem Ukraine-Krieg und deren Folgen sind ja auch andere Länder belastet. Die haben im Gegensatz zu Deutschland Wirtschaftswachstum, während unsere Wirtschaft schrumpft.
Man muss zur Kenntnis nehmen, dass kein Land so abhängig war von russischem Gas wie Deutschland. Wir hatten eine besondere Situation, in die uns auch die damalige Große Koalition gebracht hat aus CDU und SPD. Das war eine Herausforderung, das zu meistern. Ich bin stolz darauf, dass wir das so gut hinbekommen haben. Aber natürlich war das eine besondere Situation. Auch unsere Verflechtung mit dem chinesischen Markt ist größer als die anderer europäischer Länder. Aber klar, wir müssen mehr in Innovation investieren. Herr Habeck hat Vorschläge gemacht. Wir haben Vorschläge gemacht, wie wir Steuererleichterungen machen für Mittelständler, die in Innovation investieren. Die liegen im Bundestag, die liegen auf dem Tisch. Wir wollen die Netzentgelte senken, die Energiepreise billiger machen. All das sind Möglichkeiten, die jetzt konkret beschlossen werden könnten, um unsere Wirtschaft zu entlasten. Ich hoffe, dass wir das noch hinbekommen und dass auch die CDU uns dabei unterstützt, weil die Situation so ist, wie Sie beschrieben haben. Die Entlastungen für die Wirtschaft müssen jetzt kommen.
Joe Keser, der ehemalige Siemens-Chef, war mal ein ganz großer Robert Habeck-Fan. Und heutzutage sagt er, dass Robert Habeck zwar der sympathischste Wirtschaftsminister sei, aber leider auch der schlechteste.
Es gab ja jetzt auch schon einige Debatten darüber, selbst von Siemens Energy-Chef, der gesagt hat, naja, so ist es nicht. Aber Robert Habeck hat bewiesen, dass er Krisen managen kann. Das hat ihm übrigens auch der BDI-Chef Russwurm attestiert. Er hat bewiesen, dass er Strukturreformen kann, dass wir eben schnell geschafft haben, unsere Energieunabhängigkeit zu erreichen. Er hat bewiesen, dass er dieses Land schneller machen kann. Wenn man sieht, wie schnell wir die LNG-Terminals gebaut haben in kürzester Zeit und wir bewiesen haben, wie wir bei den Erneuerbaren das Tempo ja verdoppelt haben und wir diese Geschwindigkeit in Deutschland jetzt in allen Bereichen brauchen. Wir müssen schneller werden, es muss einfacher werden in diesem Land. Das ist die große Aufgabe, wir haben angefangen und da möchten wir weitermachen.
Die Autobranche verkündet jetzt fast im Wochenrhythmus den Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen. Wollen die Grünen überhaupt die deutschen Autobauer retten?
Ja, eindeutig. Die Autoindustrie ist eine Schlüsselindustrie in Deutschland. Ich komme aus Baden-Württemberg, ja, The Land. Da ist die Auto, nicht nur die großen Autoindustriefirmen, sondern auch alle Zulieferer wirklich essentiell. Da entstehen Innovationen, da entstehen auch gute Arbeitsplätze. Und deswegen geht es uns darum, auch sie an diesem Standort in Deutschland auch zu halten. Dafür brauchen wir bessere Rahmenbedingungen, die Energiepreise runter, dauerhaft. Ich habe gerade gesagt, dafür liegen Angebote im Bundestag. Wir brauchen Rahmenbedingungen mit Blick auf bessere Ladeinfrastruktur, auch dort weiter zu investieren. Und ja, das bedeutet aber nicht, dass wir an dem Ziel eines klimaneutralen Autos uns davon verabschieden, sondern dass wir festhalten, wir wollen ein klimaneutrales Auto. Und diese Sache gemeinsam hinzubekommen, Investitionsanreize zu geben, die Förderung wieder auf gute Füße zu stellen, das ist die Aufgabe, die wir haben. Aber natürlich, auf die Frage antworte ich mit einem klaren Ja.
Und klimaneutral heißt dann E-Auto. Das heißt, das ist für Sie die richtige Strategie.
Die Unternehmen wissen, was die richtige Strategie ist. Sie gehen voran mit dem E-Auto. Wir wissen, dass es im Schwerlastverkehr natürlich auch Wasserstoff braucht. Das heißt, wir haben hier die Innovationen voranzubringen, die Hürden dafür abzubauen, dass es leichter ist bei uns, diese Innovationen auch wirklich auf die Straße zu bringen. Wir sehen, dass in China auch sehr, sehr gute natürlich Technologien vorangebracht wurden. Da müssen wir an der Spitze dabei bleiben. Da dürfen wir uns auch nicht ausruhen. Da müssen wir wirklich zeigen, dass wir auch in Zukunft an der Spitze dabei sind, Technologieführer sind. Und dafür müssen wir die Rahmenbedingungen auch bei uns nochmal verbessern.
Werden wir mal konkret. Kaufprämien für E-Autos, richtig oder falsch?
Es kommt ja immer darauf an, wie sie ausgestaltet sind, weil wir möchten am Ende, dass auch wirklich die deutsche Automobilindustrie mit ihren Zulieferern davon profitiert. Da gibt es Modelle, die auf dem Tisch liegen, die wir auch eingebracht haben, Social Leasing, gibt viele. Mir geht es darum, dass wir uns wirklich darauf einigen, dass es ein Ziel ist, sie bei uns zu halten, im Wahlkampf dafür auch klar streiten und am Ende die Wege finden. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt im Bundestag die Möglichkeit haben, hier Erleichterungen zu bringen. mit Blick auf Energiepreise, mit Blick auf Erleichterung für Bürgerinnen und Bürger. Ja, die kalte Progression ist ein Stichwort, aber auch Steuererleichterung für die Unternehmen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die CDU sagt, ich mache daraus jetzt keine Waldtaktik, ich warte nicht noch ein halbes Jahr, sondern ich unterstütze jetzt die deutsche Wirtschaft.
Rückkehr zum Verbrenner bzw. das Verbrennerverbot nach hinten verschieben, richtig oder falsch?
Ich halte nichts davon, dass wir konstant im Zickzackkurs fahren, sondern es ist klar, dass das Auto der Zukunft ein klimaneutrales sein wird. Daran sollten wir festhalten. Das ist die Aufgabe, die wir gemeinsam haben in Europa. Übrigens ist ja eine europäische Regelung, nicht eine rein deutsche. Wenn es dann darum geht, wie die Strafzahlungen zum Beispiel sind, da kann man dann auch schauen, dass es, ja, dass es in der Ausgestaltung auch wirklich passt. Aber das Ziel des klimaneutralen Autos, das sollten wir nicht aufgeben.
Lohnverzicht und längeres Arbeiten, um Jobs zu retten?
Wir haben zum Glück in Deutschland die Sozialpartnerschaften zwischen Gewerkschaften und den Arbeitgebern. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das ein gutes Modell ist, was sich weltweit auch bewiesen hat, dass das genau ausgehandelt wird zwischen den betroffenen Akteuren.
Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal Auto gefahren?
Auf dem Weg hierher.
Oder
Verbrenner? Ich bin ein Taxi gefahren, da kann man das nicht
ich
immer
meinte, ganz entschieden. Mit Gefahren wirklich selbst hinterm Steuer sitzen.
Ach so, mit dem selbst hinterm Steuer sitzen, das ist schon eine Weile her. Ich bin meistens sonst mit dem Fahrrad unterwegs und in Heidelberg habe ich Stadtmobil. Also ein
Carsharing.
Dort habe ich fast immer ein E-Auto, das ich dann fahre. Aber manchmal ist auch kein E-Auto gerade frei. Dann fahre ich auch ein normales Auto.
Fahren Sie gerne Auto?
Ich fahre gerne Auto.
Schnell?
Ich halte mich immer an die Regeln.
Dann sind Sie die einzige Autofahrerin, die das schafft.
Ach, zum Glück halten sich ja doch viele in Deutschland an die Regeln.
E-Autos will kaum einer, Wärmepumpen sind jetzt auch gerade kein Verkaufsschlager. Wie viel Klimaschutz kann sich die deutsche Wirtschaft denn noch leisten, wenn der Verbraucher nicht mitmacht?
Die Aufgabe ist ja, wie wir gut Klimaschutz, also das Erhalten unserer Lebensgrundlagen, in Einklang bringen mit unserem Wohlstand. Und da gibt es zwei gegenseitige Bedingungen. Wenn wir das Klima nicht schützen, sind die Kosten und die Konsequenzen extrem hoch. Wir sehen es ja, was die Schäden an Kosten verursachen. Für unser Land, für die Wirtschaft extrem hohe Kosten. Und auf der anderen Seite gibt es große Chancen in den neuen Technologien. Beim Wasserstoff, Elektrolyseure, bei den Energietechnologien, aber auch wie man smarter unsere Energie steuert. Da sind große Potenziale auch für Exportschlager in der Zukunft. Und jetzt geht es darum, das gut zusammenzubringen, weniger technokratisches Klein-Klein, mehr Vertrauen in unsere Unternehmen, dass sie wissen, was die Wege sind. Wenn die Ziele klar sind, sie die Wege auch finden. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass das sich nicht ausschließt, sondern gemeinsam Hand in Hand geht. Es braucht, und da muss man ehrlich sein, auch Investitionen in die Infrastruktur. Die sind hoch. Deswegen sind wir auch für den Deutschlandfonds, der diese Kosten des Infrastrukturumbaus auch mitträgt.
Jetzt ist es so, dass Union und FDP das Heizgesetz von Robert Habeck ganz abschaffen wollen, also ersatzlos streichen. Die SPD möchte es zumindest einfacher machen. Wollen Sie auch noch mal im Nachhinein was dran verändern oder sagen Sie, das Gesetz, so wie es ist, ist gut?
Also das Interessante ist ja, dass die CDU sagt, CO2-Preise hoch, also Öl und Gas soll teurer werden. Damit wird die Öl- und Gasheizung teurer. Und auf der anderen Seite sagt, die Unterstützung für den Kauf von Wärmepumpen, von klimaneutralen Heizungen, den streichen wir. Also mit der CDU wird es auf jeden Fall teurer. Ihre Gasheizung wird teurer und sie kriegen keine Unterstützung mehr für eine klimaneutrale Heizung. CDU-Wählen muss man sich wirklich leisten können. Und die SPD geht Punkte an, die schon lange in diesem Gesetz drin sind. Unser Eindruck ist, dass es jetzt darum geht, wirklich auch mal Kurs zu halten, zu vertrauen in die Technologien, in die Akteure am Markt und nicht permanent alles zu ändern.
Ist eine Verschiebung oder Aufweichung der Klimaschutzziele, also ab wann wir klimaneutral in Deutschland produzieren wollen, das könnte man ja auch noch mal um 5 Jahre nach hinten verschieben zum Beispiel, ist sowas für die Grünen eine rote Linie in künftigen Koalitionsverhandlungen?
Es geht ja nicht um grüne, rote Linien, sondern es geht ja darum, was dieser Planet aushält. Und wir sehen ja, dass leider alle Prognosen schneller eintreten. Und ich mir zum Ziel gesetzt habe, dass ich meiner Tochter eine Welt hinterlassen möchte, in der sie auch noch gut leben kann. Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Generation sitzt ja daran, den Wohlstand nachhaltig zu bauen. Und das ist ja eine große Aufgabe, die wir haben, die wir aber auch schaffen können. Und es geht mir eher darum zu sagen, wie kommen wir da besser und schneller hin? Und zwar so, dass die Menschen dabei alle mitgehen können, dass es eben sozial von Anfang an ausgestaltet ist, dass die Ladeinfrastruktur da ist, dass der Zug auch wirklich fährt, ja, dass er nicht nur günstig ist, sondern auch fährt. Das ist die Aufgabe, die wir zu leisten haben. Und dann auch eben zu zeigen, dass es sich schon im Heute rentiert, dass es eben billiger ist, wenn man auf Öko setzt.
Aber retten 5 Jahre eher oder langsamer in Deutschland das Klima, wenn gleichzeitig ein US-Präsident an die Macht kommt, dessen Motto ist Drill, Baby, Drill und damit meint, dass halt nach jedem Gramm Erdgas und Erdöl gefälligst gebohrt werden soll?
Ich finde es falsch, wenn man sagt, wir machen entweder weniger oder mehr radikal, weniger radikal, sondern es muss doch darum gehen, besseren Klimaschutz zu machen, der sicherstellt, dass wir dadurch unseren Wohlstand nicht nur erhalten, sondern erneuern. Und das ist die Aufgabe, vor der alle Länder stehen. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt die Wahl Trumps in den USA wirklich auswirken wird. Aber klar kommt dadurch für Europa noch mehr Verantwortung, auch hier zu zeigen, dass wir in diesen Wettbewerb mit China eingehen, um die neuen Technologien. Das ist auch eine Chance für uns zu beweisen, was wir hier können.
Mit wem können Sie eigentlich die Wirtschaft eher retten? Mit Herrn Merz oder Herrn Scholz?
Wissen Sie, diese Koalitionsgespräche, die führen wir dann danach. Mir geht es jetzt erstmal darum zu zeigen, was unsere Vorschläge sind, was wir schon erreicht haben. Ich möchte wirklich, dass wir Vertrauen in unseren Mittelstand, ja, in die klugen Köpfe, die wir in diesem Land haben, so viele Selbstständige, die auch tolles Neues voranbringen und dass wir hier die Hürden wegbauen, dass wir bei der Digitalisierung vorankommen. Ja, mir schwebt eine Deutschland-App vor, dass ich endlich mal die Dinge auf dem Handy machen kann, von der Zulassung von einem Kfz, ja, also von einem Auto.
Vom E-Auto
bis zum Buchen vom Mittagessen in der Kita. Ja, also all diese Sachen, dass man die wie in anderen europäischen Ländern auch einfach hinbekommen kann. Und dass wir dort vorankommen und es ermöglichen, die Technologien, die es ja schon gibt, die in anderen Ländern wunderbar funktionieren, auch in Deutschland nutzbar zu machen, damit es eben leichter wird, einfacher wirklich auch bei uns durchzukommen. Dadurch kann auch wieder Neues übrigens entstehen in einer Wirtschaft. Man muss natürlich auch aussieben. Ne? Es lohnt sich nicht einfach alles zu digitalisieren, was schon heute ist, sondern man geht erstmal durch und sagt, diese Schrifterfordernis ist jetzt vielleicht auch wirklich nicht mehr nötig. Das Vorlesen vom Notar ist vielleicht nicht mehr nötig, sondern wir machen das jetzt einfach mal modern und dann digitalisieren wir es.
Jetzt kann es ja sogar sein, dass nach der nächsten Wahl wieder eine Dreierkonstellation notwendig wird. Schließen Sie eigentlich eine erneute Regierung zusammen mit Christian Lindner aus?
Ich schließe gar keine Verhandlungen unter Demokraten aus. Ich finde es furchtbar, wenn man immer sagt, mit dem nicht, mit der nicht. Aber es ist natürlich schon auch eine gewisse Ernüchterung in den letzten Tagen und Wochen noch mal eingetreten.
Vertrauen Sie ihm nach diesem D-Day-Papier noch?
Also offensichtlich wurde ja in der Öffentlichkeit und auch innerhalb der Koalition etwas ganz anderes gesagt, als man intern vorbereitet hat. Und das ist schon etwas, was ich auch so noch nicht erlebt habe oder was mit meiner Kinderstube eigentlich nicht vereinbar ist. Aber ich habe gelernt, man ist anständig, respektiert sich, man lügt nicht. Und das ist eine Frage der Verlässlichkeit unter demokratischen Partnern. Aber ja, deswegen ist das schon, finde ich, noch mal ein Zeichen dafür, warum am Ende das vielleicht auch alles so schwierig war.
Reicht der Rücktritt des FDP-Generalsekretärs als Bereinigung oder?
Also wer die FDP kennt, weiß, dass ohne Christian Lindner eigentlich auch nichts möglich ist. Und deswegen fragt man sich natürlich schon, ob das jetzt ein Bauernopfer ist. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Herr Lindner gar nichts davon wusste.
Klar ist, der nächste Kanzler wird ein Mann. Weil Union, SPD und Grüne jeweils mit einem Kerl ins Rennen gehen. Schmerzt Sie das als Frau?
Ich bin immer dafür, dass gute Leute an der Spitze stehen. Und das können sowohl Frauen sein als auch Männer. Aber wir sehen natürlich, dass in Deutschland, nachdem wir jahrelang eine Kanzlerin hatten, wir auch in manchen Bereichen immer wieder darum ringen müssen, dass Frauen genau die gleiche Hälfte der Macht haben in diesem Land wie Männer. Und es gibt ja aber auch nicht nur die Frage, wer ist an der Spitze einer Partei oder wer ist an der Spitze jetzt mit Blick auf das Kanzleramt, sondern mir geht es darum, die Situation von Frauen insgesamt in Deutschland zu verbessern. Und da hatten wir diese Woche gerade den Tag, der immer wieder darauf hinweist, wie groß die Gewalt gegen Frauen in Deutschland ist, dass jeden zweiten Tag eine Frau ermordet wird durch ihren Partner oder Ex-Partner, also stirbt an der Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners. Und das ist etwas, was mich nicht in Ruhe lässt, wo ich sage, das kann doch gar nicht sein. Wir müssen hier bessere Schutzmöglichkeiten überall in Deutschland ermöglichen. Und wir haben jetzt seit Mittwoch ein Gesetz, was im Kabinett verabschiedet wurde, was genau diese Hilfe ermöglicht, Frauenhäuser durchfinanzieren würde. Und ich hoffe sehr, dass wir das auch in diesen etwas turbulenten Zeiten schaffen, das auf den Weg zu bringen für die Frauen in diesem Land.
Warum schaffen Sie es eigentlich erst, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen, wenn Sie keine parlamentarische Mehrheit mehr haben?
Einerseits wurde dieses Gesetz sehr intensiv auch mit den Bundesländern beraten, weil in Deutschland, die Kompetenzverteilung ist ja immer komplex in Deutschland, dafür Kommunen, Länder und dann eben hoffentlich auch der Bund gemeinsam Lösungen finden müssen. Das war auch nicht ganz einfach, aber dieser Prozess ist am Ende eben gut gelaufen. Und der zweite Teil, ja, der Wahrheit ist auch, dass Christian Lindner hier für den Schutz von Frauen nicht die Notwendigkeit sah, auch Bundesmittel zur Verfügung zu stellen. Aber jetzt gibt es die Chance, zu helfen, Menschenleben zu retten. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Herr Merz diese Chance auch annimmt, hier in die Verantwortung geht und diese Hilfe bringt, die für Frauen nötig ist.
Bislang hat sich die Union eher sehr zurückhaltend geäußert, ob sie wirklich bei diesem Gesetz mitmacht, und hat gleich schon erklärt, man müsste erst noch mal mit den Bundesländern reden und überhaupt, und ob das in der kurzen Zeit bis zur Bundestagswahl und den wenigen Parlamentswochen überhaupt noch möglich ist, sei doch sehr fraglich.
Wissen Sie, in Deutschland gibt es die Regel, dass wenn man nicht hilft, obwohl man helfen kann, man sich mit schuldig macht, unterlassene Hilfeleistung. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Frauen zu helfen. Und zwar konkret Leben zu schützen. Und ich hoffe einfach sehr, dass Herr Merz nicht davon ausgeht, dass in unserer Gesellschaft wir eine Haltung haben, die Menschen dafür belohnt, dass sie nicht helfen, wenn Hilfe möglich ist. Sondern ich bin der festen Überzeugung, dass wir in einem Land leben, wo Menschen wollen, dass man hilft und das auch belohnt wird. Und ich hoffe, dass Herr Merz auch dieses Bild von Deutschland hat.
Sind Sie dafür bereit, auch ihn selbst mal von Parteichefin zu Parteichef anzurufen, um zu sagen, machen Sie mit? Sind Sie per Sie oder per Du?
Wir kennen uns ja aus dem parlamentarischen Betrieb auch ganz gut. Und wir haben schon auch einen Gesprächstermin insgesamt zum Kennenlernen als in meiner neuen Rolle natürlich auch gebeten. Und ja, es ist ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Der festen Überzeugung bin, dass man auch unter Demokraten einfach noch mal was erreichen kann und dass sich vielleicht nicht lohnt, zum Spielball von Wahlkampagnen zu machen.
Das heißt, Friedrich Merz wird da ein Gespräch mit Franziska Brandner drüber führen müssen, können, dürfen.
Ich würde mich freuen, wenn er dazu bereit ist.
Haben Sie selbst einmal Gewalt erlebt oder kennen Sie jemanden aus dem Umfeld?
Natürlich kennt man in seinem Umfeld Frauen, die auch Gewalterfahrung gemacht haben. Wenn man sich die Statistik anschaut, weiß man, dass es fast unmöglich ist, dass es nicht vorkommt. Und je älter man wird, desto mehr Situationen kennt man ja auch. Und deswegen ist das etwas, was ja über alle Klassen, über alle sozialen Hintergründe, über alt-jung wirklich auch verteilt ist. Und wenn man sich anschaut, dass wir dafür immer noch eben nicht ausreichend Mittel in Deutschland zur Verfügung stellen, für die Beratung, für die Schutzräume, dann hoffe ich einfach, dass wir diesen Schritt endlich gehen können, 2024, 2025, das zu ermöglichen. Wir sind übrigens auch international dazu verpflichtet. Wir haben im Rahmen der Istanbul-Konvention auch gesagt, dass wir diese Schutzräume bauen. Und wenn wir über Freiheit reden und über ein gutes Leben in diesem Land, dann gehört das für mich essentiell dazu, dass man eben nicht Angst haben muss vor Gewalt.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.